Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Caspar David Friedrich, überhaupt die Romantik fasziniert immer noch, ganz besonders in diesem Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich. Aber es ist gar nicht so leicht zu erklären oder zu verstehen, worin diese Faszination dieses Malers besteht, der ja aus einer ganz anderen Welt stammt. Vielleicht muss man dazu einen Sinn für seine Religiosität und die Religiosität seiner Bilder haben. Jedenfalls, das ist ein Thema, wo es Beratungsbedarf gibt. Ein guter Anlass für ein Gespräch mit Dr. Birte Frenzen vom Pommerschen Landesmuseum Greifswald, der Heimatstadt von Caspar David Friedrich. Herzlich willkommen. Ja, liebe Frau Frenzen, wir sind durch Zoom verbunden. Wollten wir uns da treffen in Greifswald, da bin ich kurz krank geworden, jetzt sind wir aber so. Ich hoffe, dass wir gut miteinander zu verstehen sind. Sagen Sie doch mal zum Einstieg, was ist eigentlich Ihre persönliche Geschichte mit Caspar David Friedrich? Ist das eine Jugendliebe von Ihnen? Hat sich das entwickelt? Wie ist Ihre Geschichte mit ihm?
Ja, beides, Jugendliebe und entwickelt. Ich muss sagen, dass ich schon als Schüler und Schülerin fasziniert war von diesen Bildern. Dann muss ich sagen, kam ein nächster Schritt, der sehr lustig war. Ich habe mich in Hamburg beworben an der Hochschule für Bildende Künste. Und als ich nach meinem Lieblingsmaler dort gefragt wurde, in einem wirklich sehr zeitgenössischen Umfeld, und Caspar David Friedrich sagte, haben mich alle so merkwürdig angeguckt. Also das war was ganz Besonderes. Und dann habe ich eine wissenschaftliche Assistenz an der Hamburger Kunsthalle gemacht und war natürlich nun dort mitten in den Bildern, hatte dort natürlich auch das Privileg im Kupferstichkabinett, mir die Grafiken dort anschauen zu können. Und dann ging mein Weg weiter nach Greifswald und irgendwie war immer Friedrich dabei und jetzt sogar seit fast 20 Jahren hier im Fokus.
Ganz interessant, natürlich in Hamburg ist die Hamburger Kunsthalle ist ein Ort, wo besonders viele Bilder von ihm, große Gemälde im Besitz sind und auch dauerhaft ausgestellt sind, jetzt mit einer großen Ausstellung. Bei der großen Ausstellung fand ich das Besondere, dass auch ganz viele Zeichnungen und Grafiken auch dabei sind. Das vergisst man oft. Aber das ist dann für Sie nichts Neues gewesen, während für mich doch nochmal ein neuer Blick gewesen ist.
Ja, ist es. Und das ist bei Friedrich sicher auch ganz entscheidend, weil er ja jemand ist, der sehr dezidiert auch gezeichnet hat. Also niemand, der gesagt hat, jetzt nehme ich mal das auf, nehme mal das auf, sondern schon in die Natur gegangen ist und dort auch Bilder sucht, so eine Art Vokabular, aus dem dann nachher seine Gemälde entstehen. Also bei Friedrich finde ich es besonders interessant, auch Zeichnungen und Gemälde zusammenzusehen.
Genau, weil man dann feststellen kann, also er geht mit dem Skizzenbuch durch die Landschaft und sucht so einzelne Elemente, die er dann zusammenkomponiert zu seinen großen Landschaften, die ja oft genug keine realen Landschaften sind, sondern komponierte Landschaften. Hamburger Kunsthalle, die erste Station bei Ihnen, jetzt sind Sie beim Pommerschen Landesmuseum in Greifswald. Das ist für viele ein bisschen weiter weg. Wir haben mit diesem Podcast viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz. Für die ist das am anderen Ende von Europa. Ich finde, es ist ein ganz wunderbares Haus, eben auch mit ganz eigentümlichen, auch Caspar David Friedrich Bildern. Mögen Sie dazu etwas sagen, zu diesem Ort, an dem Sie jetzt sind?
Ja, also der Ort natürlich erstmal Geburtsort von Caspar David Friedrich. Von daher sind wir ihm natürlich verpflichtet. Und haben auch so ein bisschen natürlich von meiner Seite, sehe ich es immer so, den Auftrag, auch den Menschen Friedrich mit in den Blick zu nehmen, der also hier aufgewachsen ist. Auch die Bedingungen vielleicht, die Zeit, unter denen er aufgewachsen ist, liegt an der Ostsee, Greifswald, eine kleine Seehandelsstadt an der Ostsee. Und Pommersches Landesmuseum gibt es seit 1996, die Stiftung, und es hat sich dort ein Bestand von Gemälden, auch von Originalgemälden von Friedrich, wieder zusammengefunden. Also ein sehr schönes Gemälde der Ruine Eldena, die ja hier ganz in der Nähe liegt bei Greifswald. Das war wirklich Friedrichs Lieblingsort, den er immer wieder aufgesucht hat, über sein ganzes Leben lang bearbeitet hat. Dann auch Neubrandenburg, die Geburtsstadt seiner Eltern, ist hier zu sehen. Und noch zwei sehr spezielle Bilder auch. Eine Frau, die die Treppe hinunter und eine, die sie hingeht. Die hingen wirklich auch privat beim Bruder, nie öffentlich ausgestellt. Also auch ganz besondere Bilder.
Genau, eines davon ist eines meiner Lieblingsbilder von Caspar David Friedrich überhaupt, aber da komme ich am Schluss nochmal drauf zurück. Jetzt würde ich gerne mal mit Ihnen ein bisschen darüber herum doktern, rätseln, was eigentlich diese Faszination ausmacht von Caspar David Friedrich. Also es braucht kein Jubiläumsjahr, damit Leute ins Museum gehen und seine Bilder gucken. Jetzt ist aber natürlich der 250. Geburtstag und also viele Veranstaltungen, eine Ausstellung, die von Hamburg dann nach Berlin bis nach Dresden wandern wird, die sehr gut, ich musste bei meinem Besuch feststellen, ein bisschen zu gut besucht ist. Man hat ein bisschen Schwierigkeiten, alles anzuschauen.
Wir haben sogar drei neue Ausstellungen. Also es sind jeweils drei einzelne Ausstellungen der einzelnen Häuser.
Ich hatte gedacht, dass einzelne Teile davon sozusagen auch wandern und dann jeweils vor Ort nochmal neu aufgefrischt oder aufgefüllt werden. Na gut, aber jedenfalls ist ein richtig fettes Jubiläumsprogramm. Deshalb werde ich in Berlin auch noch mal hingehen und in Dresden bin ich nämlich dann auch und könnte es auch noch mal schaffen. Haben Sie eine Vorstellung, was eigentlich Menschen, die ja weit entfernt sind von der Lebenswelt, Gedankenwelt von Caspar David Friedrich, an diesen Bildern so fasziniert, sie so anzieht?
Ja, ist natürlich eine sehr komplexe Frage, aber da habe ich natürlich im Zusammenhang mit diesem Jubiläumsjahr auch drüber nachgedacht. Und ich glaube, es ist so, dass die Menschen heute noch spüren, dass dort ein Mensch, ein Maler wirklich sehr, sehr tief nachgedacht hat, auch über wirklich existenzielle Fragen. Und das ist ja etwas, der steht ja in einer Zeit, sozusagen nach der Aufklärung, die ja nun sehr viel auch vorangebracht hat, wo nachgedacht wurde, wo gewogen wurde, wo gemessen wurde, wo analysiert wurde und wo dann aber doch bei den Romantikern das Gefühl war, so die großen Fragen, die sind eigentlich unbeantwortet geblieben. Also so eine Frage wie, was ist Leben? Also sie können alles analysieren in der Biologie, aber diese Frage ist nicht beantwortet worden. Und ich glaube, dass wir heute wirklich in einer ähnlichen Situation uns befinden, dass wir in vielen Bereichen auch sehr weit gekommen sind, aber immer noch vielleicht diese Frage auch ein bisschen nach diesen großen Themen steht, auch nach diesen Menschheitsthemen. Und ich glaube, dass Friedrich da immer noch ein Kandidat ist, bei dem man auch das nicht analytisch hat, sondern der das gefühlt hat, der bestimmte Dinge tief durchdacht hat und dass man das bis heute ihm auch abnimmt. Also wir merken das auch mit Schülern. Es kann noch so laut sein im Museum bei Führungen, wenn die vor der Ruine Eldena sitzen, vor diesem Eldena-Bild, wo es ja auch um ein Nachdenken geht. Was kommt eigentlich hinter einer gewissen Grenze? Wo möchte man hin? Ruhe ist. Das ist einfach Stille und dieses Nachdenken kommt irgendwo an.
Das finde ich interessant, weil es sozusagen einer ersten Deutungsidee widerspricht, die ich mal hatte, die sich darauf bezieht, dass man ja beobachten kann, dass überhaupt in der Kultur, Popkultur oder Hochkultur die großen Namen alles wegfrühstücken, nicht? Also es gibt ja so eine Fokussierung auf große Namen, sowohl in der Hoch- wie in der Popkultur, und vieles andere, was es auch sonst links und rechts daneben gibt, hat es sehr, sehr schwer durchzudringen. Das mag bei Caspar David Friedrich auch so ein bisschen so sein, aber diese Intensität und Ernsthaftigkeit, das finde ich ist ein wichtiger Aspekt. Ich will nochmal zurückgehen auf diese Epochenunterscheidung von Aufklärung und Romantik. Da gibt es ja unterschiedliche Deutungen. Zum einen, dass man sagt, also die Aufklärung hat eben das Prinzip, die Prinzipien der Rationalität in die Welt gebracht und durchgesetzt, ein neuzeitliches Wahrheitsbewusstsein, Menschenrechte, Progression, Demokratie und so weiter. Und die Romantik hätte sozusagen einen Rückschritt dahinter zurückgetan oder wäre eher ein reaktionäres Projekt. Das kann es auch gewesen sein, aber bei Caspar David Friedrich habe ich den Eindruck, ist die Romantik jetzt nicht einfach der Versuch, die Aufklärung durchzustreichen, sondern
Nein.
auf den Schultern oder auf der Grundlage der Aufklärung Fragen weiter zu traktieren und zu gestalten, die von der Aufklärung eben nicht verhandelt worden sind. Also eben nicht antiaufklärerisch, sondern ja, in dem Sinne auch romantisch avantgardistisch. Würden Sie das ähnlich sehen?
Ja, also ich würde auch überhaupt keinen Bruch geben sehen. Ohne die Aufklärung gäbe es die Romantik nicht. Also ohne zum Beispiel dieses Denken in die Geschichte und so weiter, da wäre die Romantik gar nicht denkbar. Friedrich ist aber auch jemand, der sowieso immer ein bisschen quer steht, der sich da, glaube ich, auch nicht positioniert hätte, sondern der eigentlich sein Denken selber in eigener Bahn, ohne Krücken, ohne fremde Krücken geht und von daher, glaube ich, mit solchen Fragen sich auch gar nicht so sehr beschäftigt hat, sondern wie gesagt, dieses Nachdenken in eigene Bilder umsetzen will. Und das ist eben so interessant, dass er diesen Weg über die Natur nimmt, weil das ist sicher was, was in der Romantik dann ganz neu kommt, dass man eigentlich die gar nicht so neue Konzeption, dieses Buch der Natur wieder aufnimmt. Und er schaut eben wirklich in dieses Buch der Natur und kann dort gewisse Fragen für sich oder sieht dort gewisse Fragen gespiegelt, die er auch hat. Und das ist natürlich eine geoffenbarte Natur, in die er da guckt, die ist geschöpft. Und dadurch kann die eben auch anfangen zu reden. Und das macht er in seinen Zeichnungen, dass er nun diese Bilder sucht, die anfangen können zu sprechen. Und wir haben die schöne Formulierung von Pastor Kosegarten, der ja auch schon mit dem ersten Lehrer von Friedrich befreundet war, die Natur als urälteste Sprache der Natur, die Natur als urälteste Sprache, die es eben gibt. Und das ist wirklich interessant zu sehen, wie Friedrich mit so einer Sprache, die dann auch ganz poetisch und metaphernreich ist, das ist ja heute was, was wir so ein bisschen verloren haben, in diesen Metaphern zu denken. Und sie haben bei Friedrich wirklich, so wie die Natur eben auch redet, ganz einfach Metaphern wie der Herbst des Lebens. Da kann man lange drüber nachdenken. Oder mit einem Bein im Grabe stehen. Er hat ein Bild, da geht ein Fluss im Meer auf und sie sehen wirklich vorne jemanden mit einem Bein im Grabe besitzen. Also solche Dinge kommen da vor oder sie stehen an einem hohen Ufer. Was haben sie da? Hohe Gedanken. Also ich glaube, diese Dimension muss man da wieder vorholen und das ist aber auch die Dimension, die auch heute noch viele Leute eben ansprechen kann über diese Bilder, wenn sie gestaltet sind.
Finde ich interessant, weil es ja eine lange Tradition auch vor der Romantik gibt, dass man die Natur als Schöpfung begreift und als einen zweiten Zugang zum Göttlichen neben der Offenbarung in
Genau.
der Heiligen Schrift. Das gibt es im 18. Jahrhundert
Genau,
eine
auch schon
ganze
im
Reihe
Mittelalter
von und
teilweise,
Mittelalter.
genau,
Also
Buch der
es ist
Natur
gar
gibt es
nicht
schon
neu.
lange.
Also so eine Physikotheologie, die, wenn ich aber es jetzt so ein bisschen abgekürzt sage, oft eher über Ordnungsvorstellungen funktioniert. Also
Das
man
ist
schaut
gut.
in die Natur und sieht, alles ist weise geordnet und dann gibt es die Bienen und das funktioniert alles wunderbar. Und dann findet man so bestimmte Eigenschaften Gottes in bestimmten Naturerlebnissen oder ja, Naturwahrnehmung wieder, die aber ganz oft so ein bisschen harmonistisch abgehen und die Härte und auch das Abgründige der Natur irgendwie ausblenden. Deshalb lesen sich diese Texte wahnsinnig langweilig. Bei Caspar David Friedrich ist es ja aber so, dass es gar nicht langweilig ist und man sich an diesen Bildern nicht satt sehen kann. Und das kann wahrscheinlich daran liegen, dass sie eben bildhaft, also klingt jetzt doof, aber eben, also Bilder, bildhafte Bilder sind,
Ja,
die jetzt nicht Ideallandschaften darstellen,
genau.
sondern die vielleicht nochmal, Sie haben das metaphernhafter beschrieben, ich setze nochmal eins dazu, dieses Abgründige auch dabei, das Erschreckende.
Ja,
Finden Sie das
natürlich, bei
auch?
Friedrich beides, der ja immer gesagt hat, ich bin einfach, so bin ich von Gott gestempelt und ich kann einfach wunderbar heiter die melancholischen Bilder malen, weil Freunde ihm immer geraten haben, er sollte das doch lassen. Aber genauso hat er sich eben empfunden und kann das in einer Heiterkeit tun, finde ich eine wunderbare Vorstellung. Aber vielleicht nochmal zurück. Ich glaube, es ist für einen Maler eigentlich unfassbares Programm, was er sich da gestellt hat. Solche abstrakten Dinge wie Unendlichkeit oder vielleicht auch Abgründigkeit zu malen. Das muss man sich immer vor Augen führen. Er hat ja auch erst mit 30 sein erstes oder mit Anfang 30 sein erstes Ölbild gemalt. Also er musste auch einen sehr langen Weg gehen. Und er sagt, als er den Mönch am Meer malt, beschreibt er das selber sehr schön und sagt, ich will darstellen das Geheimnis der Zukunft und des Grabes, Klammer auf, ist mir ein Rätsel, wie ich das machen möchte. Also diesen Weg musste er gehen, wie man sowas darstellen kann. Aber wenn man dann mal anfängt, darüber nachzudenken, wie ein Maler, dann hört sich erstmal an, als ob ein Maler sowas überhaupt nicht bewerkstelligen könnte. Aber wenn man dann in die Natur guckt und auf Naturbilder, dann gibt es natürlich schon Dinge, die zum Beispiel Unendlichkeit, das, die weite Fläche des Meeres, wo eine Woge an die andere geht, bis zum Horizont raus. Da haben Sie eben schon ein Bild von Unendlichkeit, was Sie malen können und was Sie wiedergeben können. Ein hoher Himmel kann sowas sein. Wie gesagt, ein Kreidefelsen kann ein hoher Standpunkt sein, wenn Sie an vielleicht etwas erzählen über die Zeit zwischen Aufbruch und Anlanden. Das können Sie natürlich mit dem Bild des Hafens aber machen. Also da kommt wieder genau diese poetische Geschichte rein. Da müsste man zu jedem von Friedrichs Bildern ein Gedicht schreiben. Dann hätte man ihn meistens, oder auch sogar historisch ist das ja passiert, dort ist er, finde ich zumindest, meistens am besten getroffen.
Naja, ich finde das eben, deshalb kann man vor diesen Bildern so lange stehen, weil man
Genau.
eben nicht zu Ende guckt und weil sich der Eindruck, da komme ich gleich nochmal auf die Figuren in den Bildern, die diese Figuren haben sich auf einen selber übertragen, nämlich man steht vor einer Ganzheit oder sozusagen der symbolischen Darstellung von etwas Ganzem. Das kann ein schöner, herrlicher, weiter Blick über ein weites, weites Tal sein. Das kann natürlich aber auch sein, ja, einfach der Blick auf ein im Grunde wüstes, eine Wüstenei, ein wüstes Meer, das eigentlich gar nichts zeigt, außer einem grauen, dunklen Himmel und einem Meer. Und man hat selber so ein Gefühl von Ganzheit, dass man, wenn man ehrlich ist, in eigenen Naturerlebnissen nicht so oft in dieser Qualität hat.
Ja, das ist wieder der Maler, ne? Der eben aus dem Ausschnitt, den er sieht, eben dieses Ganze machen muss. Also das finden Sie auch bei Carus, finden Sie übrigens auch bei Friedrich, der sagt, man kann nur ein ganzer Maler sein. Es gibt auch Halbe- und Viertelmaler, aber man sollte doch immer die Ganzheit anstreben. Das ist ja auch unglaublich romantisch, dass es immer aufs Totale und aufs Ganze geht.
Und dabei ist es ja nochmal, also vielleicht gehen wir doch nochmal auf diese Figuren, die er da hineinmalt, seine berühmten Rückenfiguren. Welche Funktion haben die? Sind die tatsächlich für mich als Betrachter die Tür in dieses Bild hinein oder wie hat er sich das gedacht? Ist ja doch
Ja,
sehr auffällig.
es gibt natürlich nichts von ihm selber darüber. Er hat nur mal geschrieben, es gibt eigentlich nur eine Äußerung von ihm, die überliefert ist, dass das die Haltung sei, die am wenigsten täuscht. Also, dass es in dieser Rückenansicht, wo man nicht das Gesicht sieht, erstaunlicherweise am wenigsten Täuschung sei. Sonst haben wir von ihm selber nichts über diese Figuren. Wenn man in die Zeit guckt, gibt es Äußerungen. Man hat ja bei Friedrich immer dieses Phänomen, der beleuchtet seine Bilder ja nicht mit einem Auflicht. Sie haben keinen Scheinwerfer, der auf diese Bilder geht, sondern die leuchten von innen raus. Das heißt, das Licht kommt von hinten. Sie sehen das auch häufig bei den Figuren, die werfen Schatten nach hinten. Und es gibt auch Äußerungen in der Zeit, wo man sagt, wenn man sich zu Gott wendet, Gott kehrt man ja nicht den Rücken und das Licht kommt eben von hinten bei Friedrich. Also von daher ist es eigentlich schon die Position, die sie einnehmen müssen. Und ich glaube nicht, dass die Figuren so sehr, so ganz platt dafür gedacht sind, dass man sich eben da hineinversetzt und dann sieht man mit deren Augen, sondern dass es eher sowas ist, ja, heute wird man modern vielleicht sagen, wie so ein Role Model. Also dass sie eben diese Haltung haben, sie können da nicht stehen und sich unterhalten und mit 15 Leuten stehen, sondern sie stehen da vielleicht allein oder mit einem gleichgestimmten Freund und nehmen das passiv in sich auf. Und eigentlich ist diese Naturbetrachtung auch nur möglich, wenn ich wirklich in mich gehe, dieses Nachdenken mitvollziehe, leise da reingehe und eben auch still stehen bleibe. Und ich glaube, genau das sind diese Figuren, die dann dort auch auftauchen, die genau das auch vormachen, hört sich ein bisschen platt an, aber die diese Haltung sozusagen mitleben.
Ein lästerlicher Mensch äußerte mir gegenüber mal die These, dass Caspar David Friedrich die Menschen meistens von hinten gemalt hätte, weil er nicht so gut Gesichter hätte malen können. Das ist
Ja, das ist sehr schnell zu
ein
widerlegen.
verworfener Mensch. Aber diese Figur führt dann ja doch vielleicht hinein, auch in die Art, wie man diese Bilder betrachten sollte. Also ich weiß nicht, ob Andachtsbild zu hoch gegriffen ist, aber dass man sich schon Zeit nehmen sollte, diese Bilder in Ruhe zu betrachten und in Ruhe vor ihnen eine Zeit lang zu stehen oder zu sitzen.
Ja, also Friedrich hat es, glaube ich, genannt, oder das, was man vielleicht am ehesten nennen könnte als Worte dafür, ist eben herzerhebend oder auch geistiger Aufschwung. Also
Geistiger
das hat er
Aufschwung.
sich gewünscht von Betrachtern, auch zieht es dann auch noch ins Religiöse weiter, aber dass man eben in einer gewissen Weise erhoben wird. Und für mich ist es auch wieder so eine schöne Metapher. Wir haben ja heute noch, wir sind gehobener Stimmung, sagt man nicht mehr allzu oft, aber wir haben es noch als Bild. Und wenn Sie eben an einem Ufer stehen, wie auf dem Kreidefelsenbild, dann sind Sie gehobener Stimmung. Dann ist da geistiger Aufschwung drin. Und das macht auch ganz viel in dem Bild, erzählt eben auch von geistigem Aufschwung.
Genau, ich will natürlich versuchen, jetzt das nicht gleich auf theologische Kategorien festzulegen, aber solche Wörter wie Staunen oder Ehrfurcht oder das Erhabene spielen da schon eine Rolle.
Ja, das Erhabene ist nun noch wieder ein komplizierteres Konstrukt, kritisch nicht ganz so wichtig, aber natürlich, genau, das Staunen und dieser geistige Aufschwung beinhaltet eben auch dann natürlich die religiöse. Und das geht, kann man dann natürlich sehr weit denken. Also wenn Sie dann wieder ins Unendliche gehen und mit diesem Aufschwung ja auch, Arndt hat das mal ganz kurz formuliert, nach oben musst du schauen, hier unten findest du es nicht. Und das haben wir natürlich in sehr, sehr vielen Friedrich-Bildern, genau diese Haltung auch, wo schaue ich eigentlich hin, schaue ich nach unten ins Leibliche, schaue ich nach oben ins Geistige. Das ist natürlich für fast alle seine Bilder unglaublich wichtig.
Romantik ist ja ein Riesenbegriff, der die unterschiedlichsten, also sehr unterschiedliche Phänomene, Gestalten, Positionen zusammenfasst, vielleicht, um das noch ein bisschen klarer zu kriegen. Aber ich weiß nicht, ob ich da ungerecht bin, da müssen Sie mich korrigieren, kann man ja unterscheiden, eine sozusagen avantgardistische und eine konservative Romantik. Es gibt ja auch die Romantik von Malern, die ihr Programm darin sehen, möglichst getreu die Tradition der christlichen Bildgeschichte vor allem der Renaissance weiterzumalen. Also Overbeck, Nazarener und so weiter. Also durchaus großartige Maler, die aber heute überhaupt nicht so geschätzt werden wie Caspar David Friedrich, weil man den Eindruck hat, vielleicht ist es unfair, dass sie sich darauf beschränken, eben ja Tradition einfach zu kopieren und weiterzumalen. Während bei Caspar David Friedrich doch wirklich ein Aufbruch festzustellen ist in ganz neue Bilderfindung. Ist das, könnten Sie da mitgehen oder würden Sie sagen, das ist jetzt zu grob?
Ja, sicher alles sehr, sehr schillernd. Also ich würde sogar sagen, Friedrich hätte zu seiner Zeit sich auch noch verwehrt, als Romantiker bezeichnet zu werden, weil das häufig dieses Fantasiehafte war und sehr Flitternde, was ihm natürlich überhaupt nicht vorschwebte, sondern ja eher doch diese Klarheit. Also von daher ist man da schon in schwierigen Zonen. Aber ja, er hat selber auch über die Nazarener durchaus auch geschimpft, über diese papiernen Madonnen und sagt, wenn die Erwachsenen in die Stube scheißen, dann muss man das nicht unbedingt nachahmen. Also da ist er sehr dezidiert und auch manchmal sehr frech, wie er das formuliert, aber auch sehr deutlich, dass das ganz sicher nicht sein Weg ist. Er ist ja wirklich derjenige gewesen, der gesagt hat, neue Wege bahnen, man muss mit dem eigenen Fund wuchern. Das ist sicher das, was bei ihm am häufigsten kommt. Oder man ist so, wie Gott einen gestempelt hat und muss, das sagt er sehr häufig, dann auch die Krücken wegwerfen. Man muss wirklich sich auf das konzentrieren, was man selber zu sagen hat, was man selber ausdrücken möchte. Das ist sicher bei ihm ganz stark gewesen. Und er hat sich auch nicht beirren lassen, sei es durch Armut, sei es durch wirklich widrige Umstände. Es waren ja nun auch Zeiten, wo zum Beispiel der andere Pommer hier, Klinkoström, dann auch irgendwann die Malerei an den Nagel gehängt hat, weil es nicht zu machen war in diesen Kriegszeiten. Und Friedrich war beharrlich, wirklich bis ans Ende, auch als beharrlicher Pommer sicher, hat er das also wirklich durchgezogen, ist seinen Weg gegangen, wirklich wieder alle Hindernisse und auch alle Verachtung, die ihm zum Schluss auch entgegenschlägt, weil er mystizistisch gemalt hat. Also das hat er wirklich bis ans Lebensende durchgezogen, muss man wirklich sagen.
Was mich, ich komme gleich nochmal darauf zurück, aber was mich vorher noch interessiert, ist, dass er ja, auch wenn er sich von so einer Kopistenromantik abgegrenzt hat, natürlich Motive aus dem Schatz der christlichen Bildgeschichte bei ihm auftauchen, also Kreuze, Klöster, Kirchen und so weiter, Friedhöfe, aber oft in einer gebrochenen Weise, verfallen, alt und so weiter. Wie deuten Sie das eigentlich? Ist das ein Hinweis darauf, dass die alte Glaubenswelt zerbrochen abgelegt ist und was Neues entstehen muss? Oder ist das auch eher ein metaphorisches Spiel mit diesen ganzen alten verfallenen Kirchengemäuern zum Beispiel?
Ja, ich glaube, dass man da sehr genau wirklich immer aufs einzelne Bild gucken muss. Es ist ja bei Friedrich wirklich immer so, dass es wirklich im Detail liegt. Also, dass es manchmal noch sitzt dann im Maßwerk noch wieder der winzig kleine Vogel, der dann doch noch wieder vom Frühling erzählt. Also, das kann man, glaube ich, nicht so über einen Kamm scheren, weil es auch immer poetisch häufig um verschiedene Themen geht, auch wenn tatsächlich das Kloster da ist oder auch das verfallene Kloster. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass in der Zeit natürlich sehr viel darüber nachgedacht wird, auch über die Wiederherstellung des Glaubens. Es gibt von Friedrich auch einen Brief, wo er sozusagen die Meißner Kathedrale in Schutt malt und dagegen setzt den protestantischen Geistlichen, der dann in den blauen Himmel und die weißen Wölkchen schaut. Also solche Äußerungen haben wir schon. Das schwingt sich ja mit. Da gibt es auch in Neubrandenburg einen Pfarrer Boll, der auch ein Werk geschrieben hat, auch in diese Richtung. Also das ist sicher was, was in der Zeit liegt. Aber wie gesagt, auch da, glaube ich, muss man sich immer jedes einzelne Bild wieder anschauen. Aber natürlich gibt es dann auch diese Fides-Statue, die dann zerbrochen ist. Oder er malt ja zum Beispiel oder zeichnet die St. Jakobikirche in Greifswald als Ruine, eine intakte Kirche. Also da kann man sicher, knüpfen sich sicher auch viele Gedanken an. Und es ist in der Zeit ja auch so, dass sich das Politische, das Religiöse und so weiter nicht trennen lässt. Das kann man nicht trennscharf machen. Friedrich ist ja in den 70er Jahren immer so politisch gedeutet worden. Dann kam mal wieder mehr die religiöse Geschichte, aber man muss das gar nicht trennen bei ihm. Also genauso wie ein Abendrot auch ein Morgenrot sein kann, wenn man seinen Gedankengängen folgt, muss man da keine scharfe Trennung machen, sondern was Sie vorhin auch schon sagten, das Vergnügen besteht vielmehr drin, dass ich so weit geführt werde von diesem eigentlich Landschaftsbild, wo ich sage, ja, da ist ein Gebirgszug drauf und eine Ruine, aber von da aus können Sie eben unglaublich weit denken.
Und auch empfinden, also ich muss mich ja selber, wenn ich mich mit Caspar David Friedrich beschäftige, immer insofern disziplinieren, dass ich den Theologen in mir nicht überhand nehmen lassen darf, weil es
Ja,
natürlich dazu reizt und es ist
natürlich.
also es ist aber reizvoll, da zu gucken, welche Bezüge gibt es, was wendet er wie, worauf bezieht er sich. Aber wenn ich jetzt mal den Theologen in mir zum Schweigen bringe und den Menschen in mir einfach mal in Ruhe gucken lasse, dann ist etwas, was mich besonders fasziniert, eben diese Gleichzeitigkeit von ganz unterschiedlichen Empfindungen. Also es gibt eben so einen Aufschwung, haben Sie gesagt, so ein inneres Aufatmen. Das kennt man ja auch, wenn man selber ein schönes Naturerlebnis hat. Man atmet auf, man löst sich von einem alltäglich beengenden Lebenszusammenhang. Und dann gibt es aber auch etwas, was ich auch sehr schön finde, dass diese Bilder Anstoß geben oder auch Raum geben für dunklere Gefühle. Also einerseits das Abgründige, das Grauen, das Erschrecken, aber auch so etwas wie Wehmut, was ja oft, wenn man das empfindet, man in der Gefahr ist, es ein bisschen wegzudrücken, damit man irgendwie fröhlich und energisch durch den Tag kommt. Da gibt es doch eben bei Caspar David Friedrich, wenn man sich auf seine Bilder einlässt, die Möglichkeit, zugleich ganz unterschiedliche Empfindungen nachzuempfinden.
Ja, das ist richtig. Ich denke auch, das ist die ganze Bandbreite. Er hat sich auch mal verwehrt, eben nur als Melancholiker gesehen zu werden. Ich denke, das greift auch zu kurz. Es gibt auch sehr, sehr fröhliche, frische Bilder, auch mit bestimmten Lebenssituationen manchmal verbunden. Aber natürlich spielt immer auch diese Kategorie, denke ich, der Sehnsucht eine große Rolle. Friedrich hat ja diese Erfindung sozusagen auch gemacht, vorne einen sehr dunklen Vordergrundsbereich zu haben, der auch keine richtige Verbindung zum Hintergrund hat. Also wo sie nur mit dem Geist drüber kommen. Und ich glaube, genau das ist das Schöne an diesen Bildern, dass sie da wieder mit dem Geist können sie über diesen Gebirgszug rübergehen und kommen dann eben auch in diese wunderbar leuchtenden Himmel. Das ist auch was, was wir mit Kindern noch mal wieder feststellen, die sofort sagen, ja, da möchte ich hin, da in diesen leuchtenden Himmel, das wäre was. Und Friedrich ist dann auch wieder ein Handwerkerssohn, der natürlich mit unglaublicher Akribie sich eine Technik erfindet, um diese Himmel derartig zum Leuchten zu bringen. Aber genau da ist ja bei allen seinen Bildern eigentlich dieser Übersprung, dass ich also, ich kann auch über die Grenze des Todes kann ich nicht hinausgehen in diesem Leben, aber geistig kann ich eben entsprechend weiterdenken und wirklich über das Geheimnis der Zukunft und des Grabes auch nachdenken. Und das tun diese Bilder und die führen uns eben häufig auch genau in diese Schwellensituationen. Also wo ich zum Beispiel am Bodden vorne stehe, wo sozusagen das feste Land endet und dann gehe ich sozusagen in das Meer hinten hinein. Genau. Genau genau solche Situationen hat er eben oder haben ja die Romantiker überhaupt ja auch geliebt.
Und wenn ich darauf nochmal zurückkommen darf, das Handwerkliche, weil Sie das natürlich viel besser verstehen, natürlich, was nicht jetzt, was ist der Trick, sondern was ist aber auch die künstlerische Technik? Es ist ja auch, man muss ja aufpassen, dass man das jetzt nicht zu sentimentalistisch sich betrachtet, sondern es sind ja einfach auch wahnsinnig genau gearbeitete Bilder. Manchmal fast penibel hat man den Eindruck.
Ja, würde ich auch bei Friedrich durchaus verwenden. Der war sicher auch ein Besessener, was solche Dinge anging. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, als Hintergrund ein Handwerkerssohn, der sich auch jeden Firnis und so weiter genau angeguckt hat, auch an seinen Bruder, der Tischler war, dann weitergegeben hat. Also sowas hat man dann auch kommuniziert. Bei den Himmeln, also bei unserem Eldener Bild zum Beispiel, was wir mal sehr genau untersucht haben, ist es wirklich spannend. Er hat durchaus grundierte Leinwand gekauft. Da hat er aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Das konnten sie damals tun. In Dresden gab es sehr gute Geschäfte, auch Kunstbedarfsgeschäfte. Und hat dann aber auf diese gekaufte Leinwand nochmal eine extra Grundierung draufgelegt, leicht gebrochen mit Ocker meistens, weil so ganz strahlendes Weiß können sie auch nicht gebrauchen. Und dann kommt auf diese zwei Grundierungen, die ja per se schon von unten aus hell leuchten, weiß leuchten, hat er dann wirklich nur einen Hauch von Farbe gerade bei den Himmeln gezogen, also ganz transparent. Und es ist noch bei seinem Blau zum Beispiel, er hat ein Smalte benutzt, was zu der Zeit schon gar nicht mehr so gängig war. Das ist gemahlenes Glas. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt in diese zwei Gründe diese gemahlenen Glasteilchen stupfen, er hat ja auch keinen Pinselstrich in seinen Gemälden. Das ist ja auch ein Teil des Zaubers. Also Sie haben
Ja,
keinen
stimmt. Ganz
sichtbaren
glatt, nicht?
Pinselstrich, sondern Sie haben das eigentlich, als ob Sie mit Pixeln arbeiten heute. Und so stupft er dort diese Glasteilchen rein und dadurch kriegt das diese unglaubliche Leuchtkraft. Und man sieht, dass er schon vom ersten Aufbau an unglaublich genau überlegt, wie er zu dem Ziel kommt, das er erfüllen will. Und andererseits dann diese Ehrfurcht wieder davor, wo seine Frau sagt, den Tag, wo er Luft malt, da darf man ihn nicht stören. Also da darf keiner in seine Werkstatt rein. Also so ein Vorgang, der technisch unglaublich ausgefeilt ist und andererseits eben wirklich was von so einer Andacht hat, wo man sich dann auch zurückziehen muss, um diesen Himmel, diese Unendlichkeit, diese Ewigkeit. Also Kosegarten sagt mal so schön, die Ewigkeit, das ist eine unbewölkbare Aussicht. Also wenn Sie da mit diesem Blau arbeiten, dann ist es eben auch eine fast heilige Handlung, die Sie da vollziehen.
Rosegarten war ein wirklich faszinierender Kollege von mir, also Pastor auf Rügen, der eben ja eine eigene Form von Schöpfungsfrömmigkeit formuliert hat und damit Philipp Otto Runge fasziniert und beeinflusst hat, Caspar David Friedrich aber auch. Jetzt will ich mal, das müssen wir aber nur in, können wir nur in 7 Meilen Stiefeln machen, mal gucken, wie eigentlich Caspar David Friedrich eigentlich wahrgenommen worden ist im Laufe der Zeit. Sie haben in seinem beschrieben, wie er zu Lebzeiten ja auch durch harte Zeiten durchgegangen ist, Erfolglosigkeit, Anfeindungen, heftige Kritik. Also er war ja nicht jetzt einfach der Blockbuster, der er heute ist. Und dann gibt es, glaube ich, unterschiedliche Phasen. Dann, glaube ich, während der NS-Diktatur als sozusagen der deutscheste der deutschen Maler vereinnahmt worden in den 70er Jahren, auch so eine Politisierung in seiner Rezeption. Gibt es so Wellen in der Caspar David Friedrich Rezeption der Zu- und Abneigung oder wie ist
Ah,
da Ihr
das würde ich
Blick?
nicht sagen. Wellen würde ich nicht sagen, aber im Leben natürlich hat Friedrich wirklich, sag ich mal, sehr, sehr tiefe Täler auch durchschritten, einfach auch durch die schwierige Ausgangssituation. Sie können sich ja vorstellen, eine Handwerkersfamilie und plötzlich soll da jetzt einer Künstler werden. Die ganze Familie war völlig aufgeschmissen, wusste gar nicht, wie das geht. Man musste erstmal einen Weg suchen. Bei allen anderen Brüdern wusste man das. Da wohnte der Tischler nebenan und da ging der Sohn dann eben zur Lehre. Bei Friedrich war das für die ganze Familie wirklich, wirklich ein sehr schwerer Weg, auch erstmal zu gucken, wie macht man das eigentlich? Wie wird man Künstler?
Auf dem freien
Und
Markt sich dann behaupten.
dann noch auf dem freien Markt. Friedrich Genau hat ja nie auch für oder sehr selten für Auftraggeber gearbeitet, auch immer gesagt, das klappt auch nicht, wenn er für auftragsmäßig arbeiten muss, dann kommt einfach auch nichts. Das hat er also durchaus auch sehr gepflegt und von daher in der ersten Zeit auch wirklich gedarbt und hat lange sehen müssen, wie er sich überhaupt über Wasser hält oder beziehungsweise auch gewusst, dass er seiner Familie auf der Tasche liegt. Und da sozusagen sehen muss, dass er eigenes Geld verdient. Und dann hat er Phasen in Dresden auch am Anfang, wo er eben auch wirklich von Wasser und Brot mehr oder weniger dann doch gelebt hat und erst eigentlich mit den Ansichten von schwedischen Seeufern, also mit diesen Rügenansichten, die nun in Dresden auch durchaus was Besonderes waren, hat er dann die ersten Erfolge und dann so eine Phase, wo er in den 20er Jahren, dann auch 10er, 20er Jahren ja durchaus mit auch vielen Anfeindungen dazwischen, aber erfolgreich ist. Und dann kommt eben nochmal zum Ende hin doch die Phase, wo dann auch die Düsseldorfer Malerschule kommt, wo der Realismus mehr geschätzt wird und diese doch sehr tiefsinnigen poetischen Bilder dann auch, sag ich mal, wirklich verschwinden in der Schublade der Geschichte.
Jetzt gucken wir doch nochmal auf die Caspar David Friedrich Begeisterung heute. Einmal beim Publikum, Leuten wie mir und auch bei der Kunst selber. Also beim Publikum selbst haben wir schon ein bisschen darüber nachgedacht, was Menschen begeistern kann, in diese Bilder hineinziehen kann. In Hamburg gibt es jetzt eine Ausstellung, eine große Caspar David Friedrich Ausstellung, die vor allen Dingen das Thema Natur und Klimawandel sich vorgenommen hat. Ich bin da so ein bisschen unschlüssig, weil bestimmt natürlich diese Art von Landschaftsmalerei begeistert. Zugleich steht sie ja doch aber in einem großen Kontrast zu dem, wie wir selber heute ehrlicherweise Natur erleben. Ist dann Caspar David Friedrich so eher ein Kontrasterlebnis im Vergleich zu dem, wie wir ja meistens touristisch Landschaften wahrnehmen? Oder gibt es da doch etwas, was sich verbinden lässt?
Also ich würde sagen, dass schon so eine Verbindung besteht oder also eine Kopplung eigentlich wieder zwischen den Zeiten, diese vermehrte Achtsamkeit gegenüber der Natur. Ich glaube, dass da auch sehr viel tatsächlich Caspar David Friedrich wieder interessant wird oder man vielleicht auch wieder mehr drauf guckt. Ein bisschen Problem habe ich selber auch damit, ihn nun als Naturschützer, als frühen Naturschützer zu heben, das weiß ich nicht. Wir müssen ja immer noch denken, wir sind ja immer noch im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, doch noch in einer Zeit, in der die Industrialisierung überhaupt erst beginnt, in den ersten Schritten. Also Friedrich hat auch mal eine Glashütte dann gezeichnet, aber das ist es eigentlich auch schon. Und wir haben Gaslaternen und so weiter. Das kommt alles erst Ende der 20er Jahre, muss man sich immer wieder klar machen. Wir sind ja nicht in England. Von daher ist da noch gar keine Industrialisierung größeren Stils. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und wir haben uns jetzt auch noch mal angeguckt, wenn man immer so sagt, das ist die intakte Natur. Ich würde eher sagen, das, was er möchte, ist eine ursprüngliche Natur. Sagt er auch selber mal, dass er durchaus zum Beispiel Zäune oder sowas weglässt, um tatsächlich auch in diesen ursprünglichen Zustand zu kommen, wo die Natur dann auch wieder anfängt zu reden und was zu erzählen. Aber man muss natürlich auch da vorsichtig sein. Die gab es natürlich zu seiner Zeit teilweise nicht. Also diese weiten Blicke, die er auf Rügen zum Beispiel hat, da guckt er ja über Kilometer. Das war einfach alles abgeholzt. Die brauchten Brennstoff, die brauchten Brennholz und es war eigentlich eine total zerstörte Natur. Und erst danach ist wieder aufgeforstet worden. Deswegen haben sie heute manche Friedrichblicke nicht mehr.
Okay.
Also da merkt man auch schon, wie vorsichtig man sein muss, das so idyllisch zu nehmen und zu sagen, dieser Rügenblick war eben was ganz Idyllisches und da war die Natur noch in Ordnung, weit gefehlt.
Aber schon ein Bewusstsein für die Bedeutung und die Schönheit und die Kostbarkeit der Schöpfung, kann man vielleicht durchaus so sagen, dass das etwas wert ist, dass das kostbar ist, das findet man in diesen Bildern ja schon ausgesprochen und das, glaube ich, ist etwas, was eine große Resonanz hat bei Menschen, die sich das heute angucken.
Ja, das glaube ich auch. Also das da, glaube ich, genau wie ich es am Anfang auch sagte, da gibt es wirklich diesen Punkt, wo sich das trifft. Und Kosegartner hat ja auch darüber nachgedacht, was ist Schönheit eigentlich und wie kann ich Schönheit definieren, die sich ja immer ändert auch. Wir haben ja immer andere Schönheitsideale. Wie kann ich das überhaupt greifen? Und dann ja eine Dissertation schreibt eben zur göttlichen Schönheit, die er denn definiert auch mit diesen Begriffen Harmonie und Leben. Also ich brauche was Lebensvolles. Und da ist Friedrich natürlich total wieder da, dass er sagt, wie schaffe ich das jetzt, etwas darzustellen, diese Landschaft, dass sie auch lebendig ist, dass da Luft ist, dass da Licht ist. Und ich glaube, das sind schon Sachen, wo heute auch viele Leute, glaube ich, die das noch, das ist noch zu spüren. Und das ist auch so eine Naturauffassung, die, glaube ich, auch sehr gewünscht ist oder wo man heute sich auch wieder, wo man sich sehnt eigentlich genau in diese Richtung. Also auch
Ja,
in
ja.
dieser Lebendigkeit, ne? Also wenn Sie mal beobachten, wie so Licht zum Beispiel, wie Blätter aussehen, wenn plötzlich so ein Licht da durchfällt. Das ist sowas, was Friedrich hier am Rieck gesehen hat. Da gab es so großblättrige Pflanzen und wie die dann in Licht und Schatten tatsächlich anfangen, lebendig zu werden und vor Augen zu stehen. Und dann sehen Sie noch den, hören Sie noch den Wind dazu. Und das sind natürlich Sachen, die die Romantiker ja auch stark beschäftigt haben.
Und zugleich, was sowohl bei der Natur wie auch bei den religiösen Motiven finde ich so stark, dass er sich als ein sinnoffener Maler oder verstanden oder ein Maler, der sinnoffene Bilder gestaltet, wo er den Betrachtenden keine Deutung vorschreibt, sondern sie eher dazu anregt, sich eigene Gedanken zu machen. Kann man das so sagen?
Ja, da bin ich immer, da bin ich eigentlich immer, bin ich, stehe ich ganz auf der anderen Seite. Also
Ah.
sind offen, finde ich überhaupt nicht, für diese Bilder nicht den richtigen Begriff. Also es ist so, dass er selber natürlich gesagt hat, und das finde ich auch sehr richtig, das auch beobachtet hat, nicht jeder Betrachter ist immer in der richtigen Stimmung. Also es kann sein, dass Sie einen Aufbruch sehen, Schiffe, die losfahren und Sie sind gerade in einer Stimmung, wo Sie eher ans Ende denken, dann wird das nicht funktionieren mit Ihnen und dem Bild. Das hat er durchaus konstatiert. Aber dass diese Bilder, ich finde das immer etwas schade, diese Bilder als sinnoffen zu bezeichnen,
Ist zu
weil
beliebig.
Friedrich, ja, ist zu beliebig, weil Friedrich wirklich in seinen Bildern so detailliert auch Dinge zusammenbringt, also auch im Sinne des Dekorum. Also zum Beispiel kann der Winter nur mit der Ruine zusammengehen. Es geht einfach nicht anders. Die kann nicht im Sommer irgendwo stehen. Dann stimmt diese ganze poetische Geschichte nicht mehr. Und ich glaube, wenn man die poetische Idee dahinter sieht, dann stimmt wirklich bei Friedrich jedes Detail drauf ein. Oder wenn Sie denken, in den patriotischen Bildern, da liegt dann vorne die kleine Schlange in den Farben der Trikolore. Da müssen Sie aber erst 2 Stunden drauf gucken, ehe Sie die gefunden haben. Also es sind so unglaublich viele sehr feine Dinge, die sie aber, wie gesagt, poetisch wirklich, wenn sie mal gucken, seine Bäume, es gibt Bäume, die einen sind fest verwurzelt, die anderen hängen in der Luft, aber da müssen sie natürlich drüber nachdenken wollen. Und dann ist es aber auch nicht mehr sinnoffen, sondern wenn sie das Bild dann durchgehen, dann stimmt es alles zusammen zu diesem Ganzen und zu dieser poetischen Idee. Und da kann es natürlich mal sein, dass sie sagen, ja, ist das nun ein Sonnenaufgang oder Untergang oder Morgenrot, Abendrot, aber das sind dann häufig wieder Bilder, die genau das wollen, dass sie drüber nachdenken, dass nach diesem Abend eben auch ein schöner Morgen kommt. Und
Okay,
da
ich.
würde ich auch wieder nicht von Sinnoffenheit sprechen, sondern das hat einen ganz bestimmten Sinn, der sie auch in eine bestimmte Richtung in Gang setzt. Natürlich können Sie dann weiter drüber sinnieren und Sie kommen vielleicht auch zu etwas anderen Schlüssen, aber das würde ich sagen, ist was anderes als sinnoffen.
Okay, ja, ich hatte im Hinterkopf so ein Zitat, das ich jetzt nur sinngemäß wiedergeben kann, dass es die Bedeutung eines Künstlers darin besteht, also wirklich jetzt nicht seine Gedanken sozusagen eins zu
Ja.
eins vorzuschreiben, sondern mit den künstlerisch gestalteten Gedanken die Betrachtenden dazu aufruft oder ihnen die Möglichkeit gibt, selbst zu denken.
Ja, gibt es auch. Ich glaube auch nicht, dass er als Freigeist, der er war, hätte er das sicher auch nie vorgeschrieben. Aber trotzdem sind die Bilder ja so, er drückt ja was aus. Es ist ja ein Gedanke, den er dort ausdrückt. Und natürlich können Sie dort auch frei weiterdenken. Aber ich finde es verkehrt, dann zurückzugehen und zu sagen, die Bilder sind absolut sinnoffen. Also
Ja.
sie gehen in einer bestimmten Richtung los. Und wenn Sie Segelschiffe sehen, da setzt er zum Beispiel auch auf den Zeichnungen, schreibt er schon daneben, kommt oder geht ab, damit er genau in seiner Bildaussage dann das Schiff setzen kann, was er gerade braucht. Also bei den Kreidefelsen geht eins raus, gen Horizont, eins geht rein, da geht es immer um 2 Haltungen. Also das ist genau, wirklich so genau gemacht und da finde ich, also wie gesagt, mit Sinn offen komme ich da nicht gut zurecht.
Vielleicht ist das auch ein falscher Gegensatz. Vielleicht braucht es auch eine durchkomponierte künstlerische Idee, die dann auch durchgestaltet ist und das geht ja hin bis zum letzten Pinselstrich, der bei ihm ja ganz fein ist, um sozusagen durch etwas ganz Gestaltetes, Ausgestaltetes, wo ja nicht einfach ein freier Schwung ist, dann etwas bei den Betrachtern auszulösen, was damit zu tun hat, aber dann auch eigene Wege gehen kann. Vielleicht ist es vielleicht auch ein falscher
Genau, es ist im
Gegensatz,
Grunde dieser
sinnfest
geistige
oder sinnauf.
Aufschwung, den Sie nehmen sollen, diese Erhebung, diese gehobene Stimmung, in die Sie versetzt werden sollen, die Friedrich ja auch mal wieder betont. Und die können Sie natürlich, wenn Sie solche Metaphern haben oder in diese tiefen Fragen reinkommen, dann kann das natürlich bei Ihnen ganz viel auslösen. Und da sind Sie ja auch dann sozusagen frei, bis wohin Sie gehen. Aber ich glaube, in diesem Ausgangsweg, und wenn Sie die Bilder wirklich ernst nehmen und genau betrachten, dann geben die Ihnen schon eine Richtung vor: Aufbruch oder Anlanden, fest verwurzelt oder frei in der Luft hängt. Also das ist schon, würde ich sagen, da hat er natürlich schon genau seine poetische Idee, und die setzt er im Bild auch um. Ziemlich stringent.
Ich hoffe jetzt, dass wir so langsam zum Schluss kommen mit unserer Geschichte und habe aber noch zwei kurze Dinge, zwei große, ne, eine große Frage, die wir aber vielleicht kurz machen können, weil es da einfach nur darum geht, mal so eine Richtung anzuzeigen oder ein Beispiel zu geben. Wir haben ganz viel jetzt über Leute wie mich gesprochen, die da einfach hingehen und sich das gerne angucken. Haben Sie eine Einschätzung, ein Gefühl, wie Caspar David Friedrich auf heutige Künstlerinnen und Künstler wirkt, die ja oft ganz unromantisch oder ganz von einer ganz anderen Fragestellung geprägt sind? Oder gibt es doch Figuren aus der Gegenwartskunst, wo Sie sagen, doch, da gibt es eine große Nähe?
Ja, müssten vielleicht eher die Künstler selbst beantworten. Da bin ich jetzt mal ein bisschen bescheiden. Weil das aber vielleicht so ganz grundsätzlich, ja, ich denke schon, dass es noch Künstler gibt, die auch genau an diesen großen Fragen auch antworten und arbeiten und sicher dort auch Anregungen finden. Ich glaube auch, dass Friedrich auch durch seine Techniken bei zeitgenössischen Künstlern immer noch Anklang findet. Also zum Beispiel diese Idee, keinen festen Standpunkt im Bild mehr zu haben, also immer ein bisschen den Betrachter eigentlich schweben zu lassen, was ja in den meisten Bildern wirklich der Fall ist. Und diese Montagegeschichten, dass man genau aus sich überlegt, gucke ich vom Horizont drauf, kann ich das runterklappen, gucke ich eigentlich von oben, von unten. Ich denke, da ist wirklich immer noch viel Potenzial, und heute mit digitalen Medien natürlich noch viel besser zu arbeiten. Also
Ja,
da gibt
stimmt.
es sicher viele Anknüpfungspunkte, ja.
Ein Kunstprojekt, an dem Sie mitwirken. In Greifswald gibt es nicht nur das schöne Pommersche Landesmuseum, sondern auch einen großartigen Dom, die Nikolaikirche. Und das ist die Taufkirche von Caspar David Friedrich. Und die bekommt wirklich große neue Fenster von dem isländischen Künstler Ólafur Eliasson. Mögen Sie dazu ein bisschen was sagen, dass Menschen Lust haben, nach Ostern nach Greifswald zu kommen?
Ja, das ist natürlich eine große Freude, dass Eliasson sich da bereit erklärt hat, dieses Projekt zu übernehmen. Und er ist ja ein Künstler, der sich wirklich auch explizit mit Caspar David Friedrich auseinandergesetzt hat, so große Farbscheiben zum Beispiel geschaffen, indem er die Farben aus den Bildern rausgezogen hat und das in solche großen Kreise bringt. Ganz wunderbare Arbeiten, wo sie ein Bild sozusagen ohne Motiv sehen, aber diese Farbtemperaturen noch haben. Und der sich ja auch Zeit seines Lebens auch beschäftigt hat, oder Zeit seines Künstlerlebens, mit Licht, mit physikalischen Geschichten im Licht, aber auch ein bisschen, nein, in die Transparenz, mit Glas sich beschäftigt hat. Und da jetzt diese Fenster zu sehen, die ganz großartig werden, also auch mit einer romantischen Stimmung, sozusagen einer Lichtstimmung, wie man sie bei Friedrich findet, aber noch verstärkt mit Spiegeln, sodass das Licht noch länger durch den Kirchenraum wandert. Das ist also eine ganz, ganz spannende Geschichte momentan, gerade in dieser Größe. Und es sind tatsächlich die drei Ostfenster. Also dort, wo auch das Ostlicht morgens reinkommt, das ist natürlich ganz fantastisch jetzt auch zum Jubiläumsjahr.
Genau, diese Fenster werden am Ostersonntag enthüllt, eingeweiht der Gemeinde und Öffentlichkeit vorgestellt und sind bestimmt ein toller Anlass, nach Greifswald zu fahren. Das andere ist, und das nur kurz zum Schluss, ob Sie es auch so gerne haben, mein Lieblingsbild, wenn ich das mal so ganz naiv und dumm sagen darf, hängt in ihrem Museum und ist dieses Bild einer zum Licht aufsteigenden
Ja.
Frau, also ein ganz kleines Bild. Ich glaube auch, wenn ich mich recht entsinne, auch durch unglückliche Geschichten auch ein verletztes Bild, wo man eine
Ja.
Frau, seine Frau sieht, die gar nicht durch großartige Landschaften geht, sondern durch einfach eine ganz profane eine ganz profane Treppe hinaufgeht und doch ist das eine Art Osterbild. Jedenfalls habe ich es mir so zurechtgelegt. Mögen Sie dazu kurz was sagen?
Ja, sicher ein sehr, es ist ja ein Bilderpaar. Friedrich hatte oft auch in Paaren gedacht, weil man dann natürlich noch mehr auslösen kann, auch an Überlegungen oder an geistigem Aufschwung. Ein Paar, was für den Bruder bestimmt war, nie öffentlich gezeigt wurde, wären sicher auch Bilder gewesen, die hätten die Zeitgenossen verstört, weil eine Frau geht in den Keller runter mit einer Kerze, eine andere Frau steigt die Treppe hinauf. Das wäre also für damalige Zeitgenossen, da hätte so ziemlich alles gefehlt, was man von einem Bild erwartet. Und sicher ein, vielleicht auch, ich denke immer, ein zwei Trostbilder zum Tod der Frau vom Bruder Adolf. Und von daher denke ich auch genauso zu sehen, ein Nachdenken drüber, was haben wir eigentlich an künstlichem Licht, was haben wir an göttlichem Licht? Also sie geht mit einer Kerze in den dunklen Keller und steigt dann hinauf und genau an der Biegung der Treppe, also am spannendsten Moment, den so eine Treppe haben kann, steigt diese Frau dann in ein Licht, was man eigentlich nicht definieren kann. Es gibt kein Fenster, es ist einfach ein heller Lichtschein oben und man sieht schon, da kann man eben auch weit hinauskommen.
Ein weiterer Grund, nach Greifswald zu gehen und dort eben auch das Pommersche Landesmuseum zu besuchen. Liebe Birte Frenzen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr, sehr hilfreich. Das mit dem Sinn offen nehme ich nochmal mit, weil ich jetzt den Schluss eines schon fast fertigen Vortrags neu schreiben muss. Aber dafür sollen ja solche Gespräche auch
Da wollte ich nicht
notwendig
schuld
sein.
sein.
Vielen
Vielen
herzlichen
Dank.
Dank.
Ja, Ihnen auch. Dankeschön.